Es gibt ja so Geschichten, die erzählt man sich immer wieder. Da erzählt man sich immer wieder als Gemeinde, weißt du noch damals, oder auch als Familie. So eine der Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, ist von den Vater-Kind-Camps, die ich mal eine Zeit lang gemacht habe, als unsere Kinder noch so klein waren. Und da gab es ein völlig legendäres Vater-Kind-Camp mit Asterix und Obelix, war das Thema. Und meine Frau kann nicht nur hobeln, die kann auch nähen und sie hat uns Fische genäht. Wozu braucht man Fische bei Asterix und Obelix? Es gibt den Fischhändler und da gibt es immer eine Schlacht mit Fischen. Irgendwie prügeln die Einwohner des galiläischen Dorfes sich gegenseitig dann irgendwie. Ja, und das haben wir nachgespielt, ein bisschen geordneter, so als Völkerball mit Fischen. Aber das Ding hatte dann auch so eine Eigendynamik. Am Ende waren alle Fische nur noch Fetzen. Aber völlig legendär und irgendwann im Laufe der Zeit, wenn wir mal zusammen frühstücken als Familie, irgendwann kommt immer mal wieder, weißt du noch damals, und wir erzählen uns die Geschichte. In der frühen Christenheit gab es auch manche Geschichten, die man sich immer und immer wieder erzählt hat. Und die man auch aufgeschrieben hat, damit sie nicht irgendwann dann doch mal in Vergessenheit geraten. Um eine dieser Geschichten geht es heute. Und die scheint der frühen Christenheit ganz besonders wichtig gewesen zu sein. Weil das eine der ganz wenigen Geschichten ist, die sich in allen Evangelien wiederfinden. Das ist ja durchaus nicht der Fall. Ne? Also manche Überschneidungen gibt es da. Aber die meisten Geschichten finden sich nicht in allen Evangelien. Und manche sogar nur in einem Evangelium. Ne? Was weiß ich, Lukas 2, Geburtsgeschichte Jesu, nur bei Lukas. Oder die Weisen aus dem Morgenland, nur bei Matthäus. Aber die Geschichte, um die es heute geht, gibt es in allen vier Evangelien. Und das zeigt schon, das muss der frühen Christenheit so wichtig gewesen sein, dass sie gesagt haben, die auf gar keinen Fall vergessen. Ich lese sie uns nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, Abvers 30. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten ihm, was sie alles in seinem Auftrag getan und den Menschen verkündet hatten. Jesus sagte zu ihnen, kommt jetzt mit ihr allein. Wir suchen einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht mal Zeit zum Essen hatten. So stiegen sie in ein Boot und fuhren an eine einsame Stelle. Aber die Leute sahen sie abfahren. Und sie erzählten es weiter. So kam es, dass Menschen aus allen Orten zusammenliefen und noch früher dort waren als Jesus und die Zwölf. Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen. Da ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sprach er lange zu ihnen. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu Jesus und sagten, es ist schon spät und die Gegend hier ist einsam. Schickt doch die Leute weg. Sie sollen in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Die Jünger sagten, da müssten wir ja losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen. Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr bei euch? Geht, seht nach. Sie sahen nach und sagten, 5 und 2 Fische. Da ließ er die Jünger dafür sorgen, dass sich alle in Tischgemeinschaften im grünen Gras niedersetzten. So lagerten sich die Leute in Gruppen zu 100 und zu 50. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke und gab die Stücke den Jüngern, damit sie sie an die Leute verteilten. Auch die 2 Fische ließ er an alle austeilen. Und sie aßen alle und wurden satt. Sie füllten sogar noch 12 Körbe mit dem, was von den Broten übrig blieb. Auch von den Fischen wurden noch Reste eingesammelt. 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Warum war der frühen Christenheit ausgerechnet diese Geschichte so unfassbar wichtig, dass sie gesagt haben, also die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, muss in jedes Evangelium rein. Und ich glaube, sie haben verstanden, dass Jesus bei dieser Geschichte eine ganze Menge davon gezeigt hat, wer er ist und was ihm wichtig ist, wie er mit Menschen umgeht. Und das wird auch die Grundfrage sein für die Predigt. Wer ist Jesus in dieser Geschichte? Als ich mal angefangen habe, darüber nachzudenken, sind mir so viele Punkte gekommen, die kriege ich gar nicht in der Predigt alle unter. Sag mal, für die Gemeindemitglieder gibt es heute Nachmittag dann auch noch mal ein bisschen Fortsetzung. In der Gemeindeversammlung werde ich da auch noch einiges dran aufhängen. Aber heute Morgen schon mal drei Punkte dazu, die mich beschäftigt machen. Was macht diese Geschichte über Jesus deutlich? Also Jesus ist erstmal der, der hier sagt, kommt jetzt mit, ihr allein, wir suchen einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt. Die Geschichte beginnt ja mit der Rückkehr der Apostel. Jesus hatte sich vorher ausgeschickt, das Evangelium zu verkündigen, Menschen gesund zu machen, immer zu zweit. Und ja, jetzt kommen sie halt zurück und berichten, wie es ihnen ergangen ist, was geschehen war unterwegs. Im anderen Evangelium lesen wir dann auch noch, wie begeistert sie davon waren, was da, Mensch, sogar die Dämonen sind uns untertan gewesen. Aber Jesus sieht auch, dass die Jungs total fertig sind. Ja, das war eine gute Zeit, aber auch super anstrengend. Und so sagte Jesus erstmal, hey, kommt Leute, jetzt ist erstmal Ruhe angesagt. Kommt jetzt mit, ihr allein, wir suchen einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt. Und weil bei Jesus ein ständiges Kommen und Gehen herrschte, fahren sie halt mit dem Boot los, irgendwo an einen Ort, wo es kein Internet und kein Handyempfang gibt und irgendwie einen Platz mitten in der Natur. Leider klappt das Ganze nicht so optimal. Na? Irgendwie die Leute kriegen Spitz, haben schon so eine Ahnung, wo die wohl hinwollen. Und als sie dort ans Ufer gehen, wo eigentlich jetzt Ruhe sein sollte, sind da 5000 Leute. Also Männer steht da zum Schluss, das griechische Wort, kann aber auch Leute insgesamt meinen und meint es hier wahrscheinlich auch. Und als Jesus die ganzen Leute sieht, packt ihn das Mitgefühl und er predigt ihnen. Interessanterweise erfahren wir gar nichts darüber, was er da gesagt hat. Warum eigentlich nicht? Hätte sich doch irgendwie angeboten, das auch nochmal kundzutun, worüber er da gesprochen hat. Es könnte mal gut sein, dass die Jünger das gar nicht mitgekriegt haben. Weil Jesus die vielleicht mal erst ausruhen und schlafen geschickt hat und gesagt hat, pass mal auf, ihr legt euch da hinten unter den Baum. Ich kümmere mich hier schon um die Leute. Und die Jünger waren es dann ja später, die die Geschichte weitererzählt haben und aufgeschrieben haben. Also, Jesus ist in dieser Geschichte erstmal der, der einen Blick hat für seine Jünger und sieht. Sieht, wie es ihnen ergeht. Sieht, wie fertig sie gerade auch sind. Wie geht's dir eigentlich gerade? Bist du vielleicht auch gerade so richtig fertig? Weil du viel gegeben hast. In Familie, im Beruf, in Gemeinde. Dinge, die du als deine Aufgabe ansiehst und die auch deine Aufgabe sind, aber auch irgendwie nicht nur so von dir selbst, sondern auch von Jesus her. Ich will dir erstmal zusprechen, Jesus sieht das. Und vielleicht sagt er gerade auch erstmal zu dir, pass mal auf, komm, ruh dich erstmal aus. Das ist jetzt erstmal dran. Und keine Sorge, ich kümmere mich schon um den Rest. Ich kümmere mich jetzt schon um die Leute, die jetzt auch noch irgendwie anstehen. Wer ist Jesus in dieser Geschichte? Was wird über ihn deutlich? Ein zweites, Jesus sieht die Menschen und hat Mitleid mit ihnen. So steht es ja hier, ne? Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen, da ergriff ihm das Mitleid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sprach er lange zu ihnen. Jesus hat Mitgefühl mit denen, die da gekommen sind. Und warum? Also, die Begründung ist ja mal interessant. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Für jüdische Ohren klingelt's da. Also für jüdische Ohren, die sich in dem, was wir heute Altes Testament nennen, auskannten. Zum Beispiel, als Gott dem Mose eröffnet, dass er nicht mit ins gelobte Land kommen wird, sondern es nur von ferner, von einem Berg aus sehen kann. Da betet Mose. Herr, du Gott, von dem alles Leben kommt, setze einen Mann ein, der das Volk führt, der an der Spitze des Heeres mit ihm auszieht und an seiner Spitze wieder mit heimkehrt. Sonst wird deine Gemeinde wie eine Herde sein, die keinen Hirten hat. Und dann gibt es noch so ein ganz großes Kapitel über die Hirten des Volkes. Da sind dann so die leitenden Leute der insgesamt gemeint, Könige und Priester und Co. In Hesekiel 34 ist davon die Rede, dass die eigentlich für die Leute da sein sollen, aber dabei dann doch mehr in die eigene Tasche wirtschaften. Und Hesekiel prophezeit über diese schlechten Hirten und ja, das, was Gott damit machen wird. Und dann kommt Vers 5 und 6 folgende Sätze. Weil meine Schafe keinen Hirten hatten, also keinen richtigen Hirten, was heißt das, verliefen sie sich und fielen den Raubtieren zur Beute. Sie irrten überall umher auf Bergen und Hügeln, denn niemand war da, der sie suchte, niemand, der sich um sie kümmerte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das, was hier passiert, Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Das heißt nicht einfach, ach Mensch, die haben alle so wahnsinnig viele Probleme und deshalb tun sie mir alle leid, sondern Jesus sieht, was denen eigentlich fehlt. Und denen fehlt ein Hirte. Einer, denen vorangeht. Einer, dem sie folgen können. Und der sie dabei nicht ausnutzt. So jemand fehlt ihnen. Eine gütige Autorität. Ein Leiter mit dem Herz eines Dieners. Das fehlt ihnen. So jemand fehlt ihnen. Und wie reagiert Jesus darauf? Er predigt ihn lange. Hält eine lange Rede, die geht über mehrere Stunden. Und macht damit deutlich, so, ich kann Abhilfe schaffen. Ich bin so einer. Ich bin so eine Hirte. Ich sage euch, wo es lang geht und ich bin gut. Von Herzen. Was fehlt den Menschen um uns her am meisten? Man könnte eine ganze Menge unterschiedlicher Sachen dabei nennen. Manchen fehlt tatsächlich einfach Geld, manchen fehlt ein Dach über dem Kopf, manchen fehlt ein Beruf, manchen fehlt ein Partner, eine Partnerin. Mit Augen, die tiefer sehen. Gibt es aber etwas, was ihnen noch viel mehr fehlt. Denen, die ohne Jesus sind, nämlich Jesus. Ihnen fehlt der gute Hirte. Und darum laufen sie auch manchen Scharlatanen nach. Und manche Leute, die sagen, ja, ich folge meinem Herzen, klingt irgendwie ganz toll und ganz prima, na, aber wo führt dein Herz dich hin? Auch nicht immer dahin, wo es richtig und gut ist. Wie schauen wir die Menschen an, denen wir heute noch begegnen werden, wenn wir gleich rausgehen, nach Hause gehen, gegenüber einem albanischen Lokal oder auf dem Marktplatz oder im Eiscafé? Mit welchen Augen sehen wir die Leute an? Vielleicht sieht man auch gleich, dass ihnen was fehlt. Aber vielleicht leihen wir uns heute mal die Augen Jesu. Und sehen dabei, ja, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Kein guten Hirten, dem sie folgen können, denen fehlt Jesus und sein Wort. Noch einmal gefragt, wer ist Jesus in dieser Geschichte? Was ist ihm irgendwie wichtig? Was wird über ihn deutlich? Er ist der, der die Jünger fragt, wie viele Brote habt ihr? Nach ein paar Stunden werden die Jünger so unruhig. Vielleicht haben sie tatsächlich vorher geschlafen, wissen wir nicht, steht nicht drin, aber könnte ja mal sein. Jedenfalls irgendwann merken sie, boah, geht schon auf Spätnachmittag zu. Und sie fangen an, sich Sorgen zu machen. Jesus predigt echt lang. Und zu essen hat irgendwie keiner was dabei. Damit hat dann doch keiner gerechnet, dass es so lange dauern würde. Also bei uns zum Gottesdienst kommt ja gewöhnlich auch keiner mit einer Brotdose irgendwie schon und packt mal zwischendurch eine Stulle aus oder so. Ne? War bei denen wahrscheinlich ähnlich. Naja, und die Jünger haben schon irgendwie einen Gedanken, haben einen Plan. So kann es gehen. Schickt doch die Leute weg, sie sollen in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich was zu essen kaufen. Und Jesus antwortet mit einem Auftrag, der total gaga ist. Hey, gebt auch ihr ihnen zu essen. Total gaga. 5000 Leute, ja, womit denn? Vielleicht mal gerade noch als Zwischenbemerkung. Gebt ihr ihnen zu essen, wenn ich mich recht entsinne, ich gucke mal den Joma gerade ein bisschen fragend an, hat dieser Satz auch eine Geschichte in dieser Gemeinde beim Sonntagstreff, richtig? Als vor rund 30 Jahren der Sonntagstreff gestartet ist, war das der Satz, der Leute bewegt hat. Gebt ihr ihnen zu essen. Und machen wir bis heute. Klammer zu. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Und das werden die am Ende machen. Obwohl das natürlich überhaupt nicht geht. Natürlich geht's nicht. Übernatürlich geht's dann doch. Ne? Und dann stellt Jesus ihnen diese Frage und gibt ihnen noch einen Auftrag. Wie viele Brote habt ihr, ist die Frage. Und noch ein Auftrag. Geht, schaut nach. Wissen die ja auch nicht aus dem Kopf. Ergebnis 5. 5 Brote. Und 2 Fische haben wir auch noch gefunden. Warum fragt Jesus danach? Braucht er die 5 Brote und 2 Fische? Natürlich nicht. Genauso gut hätte Jesus das gleiche Wunder tun können wie Dumbledore in Harry Potter. Ne? Weiß nicht. Kennt ihr so die erste Szene? Harry Potter kommt irgendwie rein in die Eingangshalle und Dumbledore hält eine erste Rede und dann sagt er, lasst das Fest beginnen. Und schwupp steht alles auf dem Tisch. Und nicht nur Brot und Fisch, sondern auch Pommes und Hähnchen. Und alles, was das Herz begehrt. Hätte Jesus das nicht auch machen können? Na sicher. Also wäre jetzt auch kein größeres Wunder irgendwie gewesen. Aber Jesus fragt nach den Broten und Fischen der Jünger. Und er fragt auch nach dem, was wir beisteuern können zu seinem Werk. Er fragt auch nach unseren 5 Broten und 2 Fischen. Er fragt nach dem, was wir auf den Tisch legen können. An Zeit, an Geld, an Kraft, an Fähigkeiten. Braucht Jesus das? Kann er nicht auch alleine? Ja, kann er. Aber er will es nicht ohne uns tun. Er will mit dem, was wir beisteuern können, was machen. Und darum ist es wichtig, zu gucken und auch ganz ehrlich zu gucken, was sind denn unsere 5 Brote und 2 Fische, die wir Jesus zur Verfügung stellen können. Wird immer zu wenig sein, völlig klar. Aber es ist trotzdem wichtig. Was können wir auf den Tisch legen? An Zeit, an Kraft, an Fähigkeiten, die wir ihm zur Verfügung stellen können. Vielleicht sagt ihr, Ich habe da nichts, jedenfalls nichts zusätzlich. Liegt schon alles auf dem Tisch. Ja, dann ist das so. Oder vielleicht sagt ihr, ach, eigentlich, ich hätte auch schon noch ein Stündchen die Woche. Oder irgendwas, das habe ich Jesus noch nie zur Verfügung gestellt. Fällt mir aber gerade ein. Könnte ich mir aber noch mit auf den Tisch legen. Lasst uns das machen. Es mag wenig sein, was wir haben. Ist aber egal. Bei Jesus ist das völlig egal. Wichtig ist, dass wir das ihm geben, was wir haben. Und mach das ganz konkret. Und bete. Jesus, ich habe gerade echt nicht viel, was ich dir bieten kann. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Das stelle ich dir zur Verfügung. Und dann passiert das. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke und gab die Stücke den Jüngern, damit sie an die Leute verteilten. Auch die 2 Fische wies er sie an alle verteilen. Und sie aßen alle und wurden alle satt. Am Ende werden noch die Reste eingesammelt und 12 Körbe kommen dabei raus. Für jeden Jünger einen ganzen Korb voll. Und ich weise noch mal darauf hin, Jesus hat den Jüngern einen Auftrag gegeben, gebt ihr ihnen zu essen. Und natürlich konnten sie das nicht. Aber am Ende tun sie es. Sie geben den 5000 zu essen und alle werden satt. Wenn Jesus einen Auftrag gibt, dann sorgt er schon auch dafür, dass wir das machen können. Und wenn nicht mit unseren natürlichen Gaben und Fähigkeiten, dann packt er das Übernatürliche dazu. Und noch ein Gedanke dazu. Wir haben ja so einen Leitspruch in der Gemeinde, den wir immer mal wieder zitieren. Wir teilen, was wir haben. Eigentlich ist dieser Spruch ja unvollständig. Das klingt so ein bisschen nach, ey, also ja, wir haben schon echt was, ne? Und wir besitzen richtig was, aber wir sind so nett, dass wir das auch mit anderen teilen. Ein bisschen so klingt das. Wenn man es so verstehen würde, wird es aber komplett falsch. Denn eigentlich müssen wir sagen, wir teilen das, was wir von Jesus empfangen haben. Ne? Also das machen die Jünger hier. Sie teilen das aus, was sie aus den Händen Jesu gekriegt haben. Ja, sie haben vorher auch ihre 5 Brot und 2 Fische dahin gegeben, aber viel mehr zum Verteilen wiedergekriegt. Und das teilen sie. Eigentlich heißt der Satz vollständig, wir teilen, was wir von Jesus empfangen haben. Und genau das ist unser Job, unser Auftrag. Das zu teilen, was wir von Jesus kriegen. Wir haben von ihm den Glauben empfangen. Er hat uns zu sich gezogen, sodass wir heute glauben können. Ja, und diesen Glauben teilen wir. Er hat uns unfassbar viel Liebe gegeben. Und diese Liebe teilen wir. Mit guten Worten und mit Nudelsalat. Er hat uns Hoffnung gegeben durch das Evangelium. Und wir teilen diese Hoffnung. Wir teilen, was wir von Jesus empfangen haben. Das ist unser Auftrag, unser Job. Und das lass uns tun. Und vielleicht erzählen wir uns am Ende auch immer wieder Geschichten, die wir nie vergessen. An die wir uns immer wieder erinnern, weil Jesus mit unseren 5 Broten und 2 Fischen alle satt gemacht hat. Amen. Ich bitte aufzustehen zum zugesprochenen Segen. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Freundlich blicke er euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nah und gebe und erhalte euch seinen Frieden. Amen. Amen.